Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Filmrausch, dem Podcast für alle Cineasten und die, die es mal werden wollen. Filmrausch ist ein Podcast für Film- und Serienfans. In jeder Folge besprechen wir Filme zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sind die Schwerpunkte thematisch und persönlich gesetzt oder an aktuelle Anlässe geknüpft. Hin und wieder werden wir auch Gäste hier haben. Ich spreche die ganze Zeit von wir. Ich bin nämlich nicht alleine. An meiner Seite sitzt ein Mann, der Pizza und Pasta genauso liebt wie Grünkohl und Pinkel, ein glühender Werder-Fan und Hobby-Quidditch-Spieler ist, aber vor allem ist er einer, der das Kino liebt. Angetan haben es ihm Italo-Western, Filme mit schwarzem Humor, Horrorfilme, an der Grenze des guten Geschmacks und besonders die Werke von Quentin Tarantino, über die er einst sogar seine Masterarbeit verpasst hat. Herzlich willkommen, Flo!
Ja, vielen Dank für die liebe Begrüßung, es geht ja wirklich runter wie Öl. Dann möchte ich mich doch direkt mal revanchieren. Als ehemalige Krankenschwester liegen ihr die Menschen am Herzen und als Hobbypumperin ist das Fitnessstudio ihr zweites Wohnzimmer. Zu den Ritualen gehört der tägliche Proteingrießbrei und beim Schlafengehen dürfen die Kuschelschweine von Ikea nicht fehlen. Ansonsten kann man sie mit gutem Gewissen als True Crime Junkie bezeichnen, doch auch für fiktionale Krimis und Horrorfilme kann man sie immer begeistern. Hallo Lisa!
Das hast du schön gesagt. Hallo!
Ja, ich freue mich, dass wir nach vielen Gesprächen und einer langen Vorbereitung inklusive einer Probefolge endlich unsere erste offizielle Folge gemeinsam aufnehmen und weiterführen, was unsere Ex-Kollegen Nils und Michael vor ungefähr einem Jahr mit Herzblut begonnen haben. Ich bin schon gespannt auf viele interessante und aufschlussreiche Diskussionen mit dir zu allen möglichen Themen des Filmkosmos. Und vor allen Dingen bin ich auf diese Ausgabe gespannt, denn wir haben uns direkt ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Stimmt's, Lisa?
Genau, wir sprechen heute über die Oscars, denn in der Nacht vom 12. auf den 13. März wird dieser besondere Filmpreis verliehen. Flo wird seinen persönlichen Favoriten vorstellen. Danach sprechen wir über den hochgelobten Film Glass Onion. Und von den Deutschen ist auch was dabei, und zwar Im Westen nichts Neues. Den haben wir auch unter die Lupe genommen. Und am Ende gibt es noch eine kleine Serienempfehlung von mir. Aber erstmal vorab, Flo, wie schaust du Filme? Gehst du ins Kino?
Ja, also tatsächlich versuche ich immer noch einmal im Monat mindestens ins Kino zu gehen, unter anderem, weil ich einen Kumpel habe, bei dem die Freundschaft vor allen Dingen auf gemeinsame Filminteressen und Kinoliebe basiert und wir da auch gewisse Rituale aufgebaut haben, dass man nach dem Kino noch Cocktails trinken geht und Deutungen über den Film anstellt, über Gott und die Welt redet. Daher dient das Kino für mich auch immer noch als Anlass, um bestimmte Personen öfter zu sehen. Aber es ist auch immer noch was Besonderes, einfach ins Kino zu gehen. Und gerade bei Horrorfilmen, die total auf Schocker aus sind, die haben im Kino einfach immer noch viel mehr Wucht und funktionieren dort für mich auf jeden Fall viel besser. Da kann das kleine Heimkino für mich auf jeden Fall nicht mithalten. Außerdem ist es zu Hause für mich immer irgendwie zu einfach, sich ablenken zu lassen. Da sind irgendwelche Erledigungen, die man nebenbei noch kurz machen kann und dann doch wieder abgelenkt ist. Im Kino tauche ich viel besser ein und kann mich viel besser auf dieses Filmerlebnis einlassen. Wie sieht's denn bei dir aus, Lisa?
Ich war tatsächlich seit der Corona-Pandemie gar nicht mehr im Kino. Also das letzte Mal, glaube ich, 2019. Früher war ich oft im Kino und da habe ich auch gerade bei Horrorfilmen die Erfahrung gemacht, mir das nicht gut gefällt, weil dann zum Beispiel laut gelacht wurde, so Paranormal Activity fällt mir da ein, wenn das Baby geschwebt hat im Gitterbett und man das über die Kamera sehen konnte, dann wurde gelacht oder ja, jemand ist aufgestanden, das Popcorn knistern. Deswegen gucke ich inzwischen lieber Horrorfilme zu Hause und inzwischen habe ich auch einen großen Fernseher, der einen wundervollen Klang hat. Deswegen gucke ich einfach auch gerne zu Hause Filme. Da kommt für mich auch Stimmung auf.
Gut, ich habe einen 32-Zoll-Fernseher. Ich glaube, da bist du auch einfach besser aufgestellt. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das ja, ein tolles Gerät ist.
Da du ja gerne ins Kino gehst, schaust du denn auch Serien oder lieber Filme?
Ich schaue Serien, aber ich muss sagen, dass Filme bei mir eindeutig eine wichtigere Rolle spielen, weil Serien erfordern halt sehr viel Zeitinvestment und Hingabe. Und ich denke mir dann immer, in der Zeit, in der ich eine Staffel von einer Serie schaue, kann ich auch etliche Filme ganz unterschiedlicher Art schauen, die mich auf ganz unterschiedliche Art auch ansprechen. Und dann habe ich am Ende des Tages irgendwie eher das Gefühl, meinen Horizont erweitert zu haben, als bei Serien. Und davon abgesehen gibt es halt so wahnsinnig viele Filmklassiker, die ich bis heute nicht gesehen habe, wo aber die Leute auch sich einig sind, dass es ein Klassiker gewesen ist. Das hat damals die Filmlandschaft total verändert und ich kann da immer noch nicht mitreden und das wurmt mich so ein bisschen. Aber ich weiß halt auch, dass ich zur Minderheit der Leute gehöre, weil die meisten, mit denen ich mich unterhalte, die unterhalten sich dann meistens doch lieber über Serien als über Filme. Aber ja, wie gesagt, das gebe ich offen zu, bei Serien hänge ich hinterher. Aber ich denke, von uns beiden bist du auf jeden Fall die große Serienexpertin. Das wirst du sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal unter Beweis stellen.
Ja, das kann man so sagen. Und apropos den Horizont erweitern, auch bei Serien geht das. Bei Breaking Bad zum Beispiel kann man eine ganze Menge lernen.
Tolle Serie.
Crystal Meth kommt.
Meine liebste Serie tatsächlich.
Ja. Okay. Ja, einige Klassiker fehlen mir auch noch auf jeden Fall. Bei Serien finde ich es aber gerade toll, dass man länger was von den Protagonisten hat. Ich bin auch immer ganz traurig, wenn dann eine Serie endet.
Ja, stimmt. Ist eine andere emotionale Verbindung, die man vielleicht eingeht.
Genau. Und es gibt auch Abende oder Tage, wo ich einfach nur noch eine Serie, eine Folge schaffe und keinen ganzen Film mehr, weil ich dann einfach müde bin. Aber Filme schaue ich auch gerne. Filme schaue ich gerne am Wochenende. Das ist immer noch irgendwie sowas Besonderes, wenn ich weiß, am nächsten Tag habe ich frei. Jetzt ein 2-Stunden-Film.
Ich finde aber auch, Filme kann man in 2 Teilen gucken. Also kommt natürlich auf den Film drauf an. Es gibt Filme, die sind ein bisschen episodisch angelegt, da kann man dann auch irgendwie in der Mitte mal pausieren. Aber ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall.
Zwangsläufig muss ich das auch machen, wenn ich dann so müde bin. Aber eigentlich schaue ich Filme lieber an einem Stück. Genau, und um Filme geht es heute auch. Die Oscars. Das ist die größte Filmauszeichnung der Welt. In 23 Kategorien wird der Goldjunge verliehen für die besten Filme 2022 in diesem Fall. Welche Bedeutung haben die Oscars für dich?
Ja, also für mich sind die Oscars wirklich einer der letzten verbliebenen großen TV-Events, auf die man noch wirklich lange hinfiebert, wie für viele zum Beispiel der Eurovision Song Contest oder in der früheren Zeit, wir wetten das, wobei das gibt es ja mittlerweile auch wieder. Natürlich macht es nur Sinn, wenn man im Vorfeld einige Filme gesehen hat. Aber dann ist es auch wirklich immer ein spannendes Rätselraten und ein aufregendes Daumendrücken für die eigenen Favoriten und auch immer ein Glücksgefühl, wenn Schauspieler, denen man es gönnt, für einen Moment die große Bühne bekommen und sie den Preis in Empfang nehmen dürfen. Es ist halt eben auch schön, sich die Siegesreden anzuhören, gerade wenn sie sehr persönlich angehaucht sind, was ja meistens der Fall ist. Und auch die Interviews vor auf dem roten Teppich gehören ja auch zum Gesamterlebnis mit dazu, wenn da irgendwie die anwesenden Stars über den roten Teppich flanieren und dann von verschiedenen Fernsehsendern interviewt werden. In Deutschland ist es ja Steven Gätjen, der das immer für ProSieben macht. Da bekommt man auch ganz oft interessante Einblicke und Funfacts über die Filme und über diese Zusammenarbeit zwischen den Filmschaffenden und den Protagonisten. Also das ist insgesamt einfach ein Erlebnis, das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln interessant ist.
Bei uns wird es ja nachts ausgestrahlt. Heißt das, dass du die ganze Nacht dann wach bleibst?
Ja, also es ist, wie gesagt, immer von Sonntag auf Montag, das ist natürlich problematisch und die letzten Jahre habe ich mir an den Montagen entsprechend immer freigenommen und ich habe auch dieses Jahr schon Urlaub beantragt an den Montag. Genau, ich gucke das dann halt mit meinem besten Kumpel, wir zelebrieren das so richtig mit Fingerfood etc., aber in den Zeiten, als es noch nicht möglich war, sich einfach mal freizunehmen, also sprich zu Schulzeiten, als ich mein Abi gemacht habe, da habe ich die Shows tatsächlich mit meinem TV-Receiver irgendwie aufgenommen oder die Wiederholung am nächsten Tag auf dem PC sozusagen real life angeschaut und so getan, als wäre es jetzt gerade live. Ich musste halt nur sicher gehen, dass ich vor die Ergebnisse nicht erfahre. Aufgrund von sozialen Netzwerken ist es damals schon schwierig geworden, irgendwie sich nicht spoilern zu lassen. In der Schule war es an sich jetzt nicht so schwer, weil meine Klassenkameraden nicht so arg filminteressiert waren. Sonst hätte ich mir halt wirklich so ein Gerät mit Brille, Kopfhörer und Sichtschutz bauen müssen, wie Ted Mosby von How I Met Your Mother, als er in einer Folge auf gar keinen Fall die Super Bowl-Ergebnisse erfahren möchte.
Naja. Eine super Serie auch.
Ja, du bist großer Fan, ne?
Mhm.
Ich nicht so.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Aber dafür weiß ich doch überraschend viel immer noch. Es ist überraschend viel hängen geblieben aus den vielen Jahren, in der die Serie gelaufen ist und produziert wurde.
Sie wurde ja auch immer wiederholt im Fernsehen und wieder und wieder.
Und wieder.
Wann hast du deine erste Oscar-Verleihung gesehen?
Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Allerdings habe ich jetzt auch noch nicht im Kindheitsalter angefangen. Ich bin jetzt nicht dieser Typ, dem irgendwie eine Filmrolle in die Wiege gelegt wurde, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat. Aber so in der frühen Jugend habe ich, glaube ich, schon mal versucht, auch länger wach zu bleiben, habe es dann nie ganz geschafft, weil dann, als ich irgendwie 13 war, dann wäre mein Vater dann irgendwann um 2:30, hätte er gemerkt, dass der Fernseher noch läuft, hätte mich angeschnauzt wahrscheinlich. Deswegen war das damals noch nicht so möglich, dann so eine ganze Show anzusehen. Aber ich würde mal sagen, die erste komplette, da war ich bestimmt 15 oder so.
Ja, man Jahre. Kann schon sagen, dass du ein richtiger Fan bist, ne?
Ich weiß nicht, ob man Fan von so einer Auszeichnung sein kann, aber man ist natürlich Filmfan und man schafft sich über die Zeit wirklich auch ein breites Filminteresse an. Also dann guckt man eben nicht nur irgendwelche albernen Komödien oder nur Horrorfilme, sondern interessiert man sich für ganz verschiedene Genre-Richtungen. Und dann irgendwann kommst du in den Punkt, wo du dich so gut auskennst und so viele Interessen hast in diesem ganzen Kosmos, dass du irgendwann halt auch die Auszeichnung immer ganz dicht verfolgen willst und dann auch immer wirklich mehrere Filme da hast, die du irgendwie abfeierst und wo du halt auch wirklich wissen willst, ob die erfolgreich sind.
Das glaube ich. Hast du besondere Erinnerungen an eine Verleihung?
Das Problem ist, es ist gar nicht immer so einfach, die bestimmten Geschehnisse den richtigen Jahren zuzuordnen, weil halt so viel passiert ist über die Jahre. Aber ich glaube, was ganz viele Leute mit den Oscars assoziieren, das war halt diese Ohrfeige von Will Smith an Chris Rock, als dieser einen makabren Witz auf Kosten seiner Frau gemacht hat.
Ja, das war im letzten Jahr, ne?
Genau, ich glaube, das haben alle mitbekommen, auch die, die sich gar nicht für die Oscars interessieren. Und ich weiß noch, wie ich mit meinen zwei Freunden, mit denen ich das zusammen geguckt habe, gerätselt habe, ob das Teil der Inszenierung war und ich halt am Anfang total überzeugt war, dass es alles nur Show gewesen ist. Ich finde, bei den Amerikanern, die hat man immer so im Verdacht, dass die alles nur inszenieren, dass es alles irgendwie nicht echt ist. So, da tut man wahrscheinlich manchen auch Unrecht, aber bei den Amerikanern, bei Hollywood denke ich immer, egal was da gerade passiert, das ist vorher abgesprochen gewesen. Aber es hat sich ja gezeigt in dem Fall, dass das nicht inszeniert war, sondern dass es wirklich echte Emotionen an der Stelle waren. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen auch noch sehr lebendig an das Jahr als Warren Beatty, ich glaube, es war 2017, bei der wichtigsten Kategorie, also der beste Film, den falschen Gewinnerfilm verkündet hatte, weil man ihm einen falschen Umschlag in die Hände gedrückt hat. Und genau, die Sieger von dem vermeintlichen Gewinnerfilm, La La Land, waren schon mitten in ihrer Dankesrede. Und da hat man halt im Hintergrund so ein bisschen Tuschel gehört und gesehen. Und dann wurde halt die Sachlage aufgeklärt und Moonlight wurde zum richtigen Sieger ernannt. Das hat natürlich erstmal für eine Riesenverwirrung gesorgt. Wie konnte sowas passieren? Die haben halt den Umschlag für die beste Hauptdarstellerin, dem Herrn Beatty, in die Hand gedrückt. Und da wurde in der Tat La La Land in Person von Emma Stone ausgezeichnet. Aber wie gesagt, dann wurde die Sachlage aufgeklärt. Aber es war natürlich ein wahnsinnig peinlicher Moment für Warren Beatty, der eigentlich wenig Schuld hatte, für die Organisatoren und irgendwie für die ganze amerikanische Filmlandschaft. Ich glaube, das wird auch keiner von den Beteiligten so schnell vergessen. Aber da sieht man eben auch, dass auch in so perfekt organisierten Shows im heutigen Zeitalter immer noch Pannen passieren können, wo man eigentlich glaubt, das dürfte gar nicht sein.
Ach, das finde ich eigentlich ganz beruhigend. Es ist halt menschlich. Okay, dann schauen wir auf dieses Jahr. Du hast dich doch bestimmt vorbereitet, also entsprechend auch Filme gesehen, die nominiert sind.
Ja, also von den Oscar-Kandidaten habe ich mindestens 7 schon gesehen, also längst noch nicht alle, doch unter den 7 oder 8 Filmen waren auf jeden Fall 2 dabei, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, wobei die auch unterschiedlicher kaum sein könnten.
Genau, einen stellst du ausführlich vor. Welcher ist das und worum geht es?
Genau, der Film nennt sich The Banshees of Inisherin von Martin McDonagh. In 9 Kategorien wurde dieser Film für die Oscars nominiert, unter anderem in der Königskategorie Bester Film. Und bevor ich da in die Analyse einsteige, werde ich ihn mal ganz kurz zusammenfassen. Es geht um Patrick Sullivan, eine gutherzige, treue Seele, die aber nicht besonders helle ist, um es mal nett auszudrücken. Patrick lebt im Jahre 1923 auf Inisherin, einer kleinen Insel vor der irischen Westküste, und jeden Tag um Punkt 14 Uhr bricht er auf, um seinen besten Freund und Hobbymusiker Colm Doherty abzuholen, um den restlichen Tag mit ein paar Pints und Gesprächen über Nichtigkeiten im örtlichen Pub zu verbringen. Aber dieses Mal öffnet Colm nicht die Tür. Er erklärt Patrick, dass er, ohne dass es dafür einen bestimmten Grund gäbe, einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn Patrick ihn trotzdem anspricht und in irgendeiner Form bedrängt, wolle er sich in Zukunft jedes Mal selbst einen Finger abschneiden, bis er seine geliebte Geige irgendwann gar nicht mehr spielen kann.
Okay, das klingt interessant. Kennt man den Regisseur? Und wer spielt alles mit?
Ja, genau, also Regisseur McDonagh, den kennt man durchaus. Und er und die beiden Schauspieler Colin Farrell und Brendan Gleeson sind so gesehen ein eingespieltes Gespann. McDonagh war bereits Regisseur vom Actiondrama Brügge sehen und sterben aus dem Jahr 2008. Dort haben Farrell und Gleeson 2 Auftragsmörder verkörpert, als Untergebene von Ralph Fiennes übrigens. Und genau, die drei sind wieder gemeinsam mit einer Filmproduktion, Colin Farrell und Brendan Gleeson als die beiden Protagonisten. McDonagh hat dann auch später beim hervorragend brachialen und bitterbösen Rache-Thriller 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri Regie geführt, der damals auch 2 Oscars gewonnen hat. Ja, schon das war ein ungewöhnlicher Mix aus schwarzem Humor, schockierenden und drastischen Handlungen mit einigen sehr stumpfen und lakonischen Charakteren. All das findet man auch in abgewandelter Form in Banshees of Inisherin wieder.
Also in dem Film geht es um das sich auseinanderleben zweier Freunde, die sich plötzlich nicht mehr verstehen. Was steckt denn dahinter?
Ja, es ist im Grunde genommen das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Lebensentwürfe. Ich meine, man muss ja verstehen, Inisherin ist eine kleine bäuerliche Insel mit ganz einfach gestrickten Menschen. Und Colm, der gespielt wird von Brendan Gleeson, ist aber sehr gebildet und der ältere der beiden Freunde. Er sieht seine Zeit so ein bisschen ablaufen und fragt sich, was er in seinem fortgeschrittenen Leben eigentlich schon erreicht hat und womit er der Nachwelt in Erinnerung bleiben kann. Er ist Musiker und sieht sich halt zu höheren Berufen als ein bäuerliches Dasein zu fristen. Patrick dagegen ist ein einfacher Milchbauer, der den Hof mit seiner Schwester betreibt. Er ist eher weniger gebildet und ist aber eigentlich mit seinem einfachen Leben, den immer gleichen Gesprächen, ziemlich zufrieden und hat deswegen kein Verständnis für diese plötzliche Abweisung durch seinen Freund.
In der Inhaltsangabe klingt es so, als hasse Colm Patrick.
Hassen würde ich nicht sagen, denn trotz der Aufkündigung der Freundschaft hilft er ihm zwischendurch auch mal, wenn er etwa in Konflikt mit den Inselpolizisten gerät. Aber jede Minute, die er mit Patrick verbringen muss, sieht er als verschwendete Lebenszeit an. Er findet ihn langweilig und die Einsicht kam quasi über Nacht. Und Patrick möchte das einfach nicht akzeptieren. Er konfrontiert ihn immer wieder und fragt, warum bist du plötzlich so drauf? Und dieser Streit, der sich daraus entwickelt, der schaukelt sich immer mehr hoch bis hin zur Selbstverstümmelung und bis hin zur gegenseitigen Sachbeschädigung. Also es nimmt erstaunlich drastische Ausmaße an. Das, was so klein beginnt, wird halt riesengroß. Und das Ganze liegt eben daran, dass es auch zwei Sturköpfe sind, bei denen niemand wirklich nachgeben möchte.
Oh Mann, da frage ich mich ja, wie sind die beiden überhaupt Freunde geworden? Das klingt sehr dramatisch, nach vielen Emotionen. Steckt da noch mehr hinter?
Ja, also der Film zeigt die Insel Inisherin sehr, sehr eindrucksvoll als eine im Prinzip trostlose, dem Niedergang geweihte Gemeinschaft, die allmählich ausstirbt, in der jeder jeden kennt, in der jeder jeden Tag das Gleiche macht und es keine Chance der persönlichen Weiterentwicklung gibt. Und auf so einer Insel kannst du niemanden aus dem Weg gehen. Es gibt sehr wenige Familien, jeder lebt für sich, die einzigen sozialen Treffpunkte sind eigentlich der Pub und die Kirche. Über Gefühle wird grundsätzlich nicht gesprochen, Zuneigung existiert, ja, höchstens im alkoholisierten Zustand. Gewalt wird toleriert und oder unter dem Teppich gekehrt. Und die größte Ironie ist eigentlich, dass die vermeintlich größte Autoritätsperson, der Inselpolizist, der größte Gewalttäter ist, der außerdem auch noch seinen Sohn misshandelt. Ja, bei den Protagonisten, insbesondere bei Colm, entwickelt sich durch all diese Umstände, die ich gerade genannt habe, wirklich so eine toxische Mischung aus Wut, Schmerz und Einsamkeit. Und das Grandiose an dem Film ist, wie sehr mit jeder Minute die Hoffnungslosigkeit und die unterdrückte Frustration der Inselbewohner sichtbarer macht.
Was für Fragen stellt der Film?
Ja, das sind so Fragen wie, was hält eine Gesellschaft zusammen? Was zählt in einer Freundschaft? Welche Qualitäten sind in Freundschaften und im Zusammenleben gefragt? Und natürlich der Klassiker, der Sinn des Lebens. Wozu sind wir eigentlich auf der Welt?
Wenn die Insel so schrecklich ist, warum geht da niemand weg?
Ja, also gerade Patrick, ihm beschleicht so ein paradoxes Heimatgefühl. Er hat diese Verbundenheit zu Hof und zu den Tieren, vielleicht auch die Angst, auf dem Festland nicht mithalten oder standhalten zu können. Sicherlich auch die Angst vor Veränderung, wenn man sein ganzes Leben auf so einer Insel verbracht hat und vielleicht auch die Angst vor der eigenen Courage. Wichtig ist aber auch der historische Kontext von dem Film.
Welcher ist das?
Der Film spielt ja in den 20ern, mitten im irischen Bürgerkrieg. Man hört auch ab und zu Bomben und die Figuren reden sehr oft darüber, was sie gerade in der Zeitung über die Geschehnisse auf dem Festland gelesen haben. Und man muss natürlich sagen, so schlimm die Gemeinschaft auf Inisherin ist, auf der Insel sind sie zumindest davor sicher. Und die Auseinandersetzung zwischen den beiden Protagonisten könnte auch so ein Stück weit eine Allegorie zum Irland-Konflikt sein.
Das erklär uns mal näher, bitte.
Ja, ich glaube, viele Iren haben den Bürgerkrieg als völlig sinnlos und in der Drastik übertrieben empfunden, wenn man sich überlegt, dass es ein Volk mit gemeinsamer Kultur und gemeinsamen Werten ist, bei denen sich Menschen, die früher befreundet waren, ganz plötzlich die Köpfe einschlagen aufgrund politischer und später im Nordirlandkrieg religiöser Unterschiede, die eigentlich nicht unüberwindbar scheinen. Und auch in der Fehde zwischen den beiden Protagonisten kann man im Verlauf des Films halt immer mehr Sinnlosigkeit und eine überzogene Heftigkeit erkennen. Und diese Allegorie zum Bürgerkrieg oder auch zum Nordirlandkrieg später ist für mich auch die beste Erklärung dafür, dass Colm sich selbst verstümmelt, nur um nicht nachgeben zu müssen. So wie Kriegsparteien die Soldaten opfern, nur um Recht zu behalten, um zu untermauern, dass sie das Richtige glauben, das Richtige denken. Die Freundschaft der beiden Protagonisten und der Krieg in Irland zeigen eben auch, wie schnell friedliche Menschen in Muster von banaler Bosheit verfallen können.
Der Film ist trotzdem als Tragikomödie bezeichnet. Findest du das zu Recht?
Ja, trotz der Beschreibung, die ich bis jetzt getätigt habe zu dem Film, brachte mich gerade die erste Hälfte des Films mehrmals zum Lachen. Das liegt zum einen an den herrlich stumpfen und einfach gestrickten Charakteren, vor allen Dingen auch der Pub-Inhaber zum Beispiel, aber auch Patrick, die irgendwie alle so ein bisschen das Klischee auch eines Norddeutschen erfüllen, in dem Sinne, dass sie halt wenig sabbeln, wie man so schön sagt. Aber darüber hinaus wirken alle auch sehr, sehr langsam im Kopf, was auch so einen gewissen Witz erzeugt. Witzig sind auch die Einblicke in die Themen der Landmenschen, als Colm etwa Patrick vorwirft, ein langweiliger Gesprächspartner zu sein. Er erinnert ihn daran, wie er ihm kürzlich ausführlich erzählt hat, was er im Kot seines Esels entdeckt hat. Das sind so kleine Anekdoten, die immer mal wieder gedroppt werden in den Gesprächen, in den Dialogen. Ja, dazu kommt der Charakter des jungen Dominik, der so ein bisschen den Dorfdeppen verkörpert, der ganz oft unbeholfene Annäherungsversuche an Frauen anstellt, generell sehr oft unbehobelte Aussagen bringt und am Ende leider auch eine tragische Figur wird. Ebenfalls ein Running Gag ist das Erscheinen der mysteriösen Dorfältesten. Immer wenn Patrick sie sieht, versucht er irgendwie ganz panisch sich hinter eine Hecke zu verstecken, also springt dann auch hinter eine Hecke, um nur nicht mit ihr reden zu müssen. Es wird halt nicht so wirklich erklärt, warum er das tut.
Inwieweit ist die Dorfälteste mysteriös?
Ja, sie taucht immer sehr plötzlich an unterschiedlichen Orten und fast wie ein Geist auf und spricht in Rätseln. Außerdem sagt sie später dann auch den Tod von zwei Charakteren voraus. Damit ist sie das, was der Filmtitel eigentlich aussagt, eine Banshee. Weil eine Banshee in der keltischen Mythologie ein weiblicher Geist aus der Anderswelt ist, dessen Erscheinung einen bevorstehenden Tod ankündigt. Sie ist demnach die Banshee of Inisherin.
Am Ende ist es also eher ein Drama als eine Komödie, oder?
Ja, also trotz der witzigen Momente, die gerade in der ersten Hälfte vorkommen, überwiegt am Ende die Drastik und das aus der Kontrolle geraten der Konflikte, die Tragik persönlicher Lebensgeschichten und auch das sich fügen in ein nicht abwendbares Schicksal. Der Film ist hinten raus tatsächlich ein ernüchternder Schlag in die Magengrube, doch zumindest endet er mit einem kleinen Hoffnungsschimmer.
Dann mal zusammengefasst, was gefällt dir am Film?
Also die sorgfältige und berührende Zeichnung einer verkorksten Gemeinschaft mit durchweg unglücklichen Individuen, die ihre negativen Gefühle zu unterdrücken versuchen. Die philosophischen Fragen nach dem Sinn des Lebens, Regeln von Freundschaft und Zusammenleben, der lakonische, teils schwarze Humor, die Metaebene zum Irlandkrieg, all diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, die feiere ich halt auch wirklich ab, muss ich sagen, an der Stelle. Aber auch visuell fand ich ihn ganz großartig. Inisherin ist eine fiktive Insel, sieht aber mit ihren saftig grünen Gräsern und die raue Küste wirklich wie das Klischeebild Irlands aus. Ich weiß gar nicht, wo sie es jetzt konkret gedreht haben. Ich denke, sie werden es auch in Irland gedreht haben. So sieht es auf jeden Fall aus. Und das erzeugt wirklich so ein bisschen Fernweh, wenn man sich in solchen Gefilden wohlfühlt. Auch die Kamera macht einen sehr guten Job. Viele schöne Totalaufnahmen vom Setting. Und oft auch raffinierte Shots durch das Fenster oder durch Türrahmen, bei denen zwei getrennte Ebenen erzeugt werden und man gleichzeitig sozusagen Colm im Inneren des Pubs und Patrick draußen sein Bier trinken sieht. Das ist so ein bisschen wie beim berühmten Western-Regisseur John Ford, der auch immer Splitscreens erzeugt hat, ohne dass es ein Splitscreen ist, also quasi ein Splitscreen nur durch räumliche Trennung. Und das macht dieser Film auch, da sieht man auf jeden Fall eine Inspiration. Und schließlich ist es ein sehr getragener, größtenteils klassischer Soundtrack, den wir zu hören bekommen, der auch passenderweise zur Melancholie beiträgt.
Vielen Dank, Flo. Das klingt alles sehr spannend. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber das sollte ich nachholen.
Ich würde den Film auf jeden Fall 9 von 10 Punkten vergeben, aber auch nur, weil ich die 10 sehr selten vergebe, weil man muss ja auch immer sich immer noch überbieten können. Es muss ja immer noch ein besserer Film möglich sein. Deswegen 9 von 10.
Okay, dann bin ich mal gespannt, ob der Film bei den Oscars abräumt.
Ich auch.
Okay, dann kommen wir zu dem Film Glass Onion, A Knives Out Mystery von Rian Johnson. Der läuft aktuell auf Netflix, deshalb haben ihn wahrscheinlich auch schon viele gesehen.
Davon gehe ich aus.
Und er ist für den Oscar in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch nominiert. Da spielen ja auch ein paar bekannte Schauspieler mit.
Unter anderem Daniel Craig in der Hauptrolle.
Genau, und Edward Norton.
Stimmt, einer meiner liebsten Schauspieler tatsächlich, der viel zu lange abgetaucht war.
Ja, war er wirklich. Ich mag seine Synchronstimme auch.
Das auch, definitiv.
Privatdetektiv Benoit Blanc spielt wieder mit. Den kennen die meisten wahrscheinlich schon aus dem ersten Film Knives Out. Mord ist Familiensache. In Griechenland muss er einen verzwickten Fall lösen, bei dem die Liste der Verdächtigen lang und das mögliche Mordmotiv jedes Einzelnen äußerst ungewöhnlich ist. Der Tech-Milliardär Miles Bronn hat nämlich die Unternehmerin Andy Brandt, die Politikerin Claire DeBella, den Wissenschaftler Lionel Toussaint, die Modedesignerin Birdie Jay und deren Assistenten Peck, sowie den YouTube-Star Duke Cody, sowie dessen Freundin Whiskey, auf seine private griechische Insel eingeladen. Doch dann kommt es zu einem Todesfall. Flo, erzähl uns doch mal, was hat dir an dem Film gefallen? Also magst du uns mal ein paar positive Aspekte nennen?
Genau, also zum einen, ich glaube, das ist direkt ein strittiger Punkt, aber ich mochte die skurrilen und verschrobenen Charaktere. Ja, die sind extrem klischeebehaftet. Da ist ein Twitch-Fitness-Influencer mit dabei, der irgendwie immer seine Fitness-Tipps im Internet preisgibt und auch immer irgendwelche Ernährungstipps oder was auch immer. Und natürlich auch eine relativ beschränkte Blondine, sage ich mal, die dann auch irgendwie von nichts eine Ahnung hat, außer von Mode. Also es sind schon klischeebehaftete Figuren. Aber irgendwo in irgendeiner Form kennen wir solche Leute ja doch aus dem echten Leben. Ich meine, letztendlich steckt in jedem Klischee auch ein wahrer Kern dahinter. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Figuren irgendwo aus dem Leben gegriffen sind, auch wenn sie überzeichnet sind. Aber die verkörpern auch vieles, was uns in der heutigen Gesellschaft an Menschen eben nervt. Zum einen irgendwie Oberflächlichkeit, zum anderen überhöhtes Geltungsbedürfnis. Aber gerade deswegen finde ich es irgendwie sympathisch, dass diese Figuren dabei sind. Ich finde zwar nicht die Figuren an sich sympathisch, aber ich finde einfach diesen Gedanken dahinter, solche Figuren ins Drehbuch zu schreiben, mit denen sich die Leute irgendwie identifizieren kann, die einfach zu dieser heutigen Zeit auch gehören.
Ja, interessant auch, dass die auch alle mal zusammen gearbeitet haben, ne?
Ja.
Also, dass die mal eine Einheit waren.
Das Setting hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja auch sehr futuristisch angehaucht. Es gibt sehr viele raffinierte technische Gimmicks und eine grandiose Innenausstattung in der Onion. Man muss dazu sagen, Onion, als Glass Onion wird das Anwesen von Miles bezeichnet. Das sieht wirklich toll aus. Die haben sich wahnsinnig viel auch an technischen Detailsachen ausgedacht, Gimmicks, wo man wirklich sagt, da hat der Film sehr viel Liebe reingesteckt.
Ja, die Koffer, die werden ja auch von so einem Robotier getragen,
ja, genau. Dann gibt es natürlich so ein paar Botschaften, das sind nicht unbedingt nur positive Botschaften, aber Botschaften, die einen zum Nachdenken anregen. Da habe ich ein paar rausgefiltert für mich. Ist eine Botschaft auf jeden Fall, dass man für Erfolg nicht besonders schlau sein muss. Man muss nur genug Menschen hinter sich bringen können. Also sprich, man muss manipulativ veranlagt sein. Das ist natürlich keine schöne Botschaft, aber es trifft den Pudelskern, finde ich. Und noch eine bessere Botschaft, dass Reichtum nicht vor Einsamkeit schützt, wenn man ein Arsch ist. Um es mal auf gut Deutsch zu formulieren. Das lehrt der Film uns auch. Und was das Beste an dem Film ist, ist eigentlich dieser Rückblick, der nach einer Stunde eingespielt wird und total viele Aha-Momente erzeugt, mit denen man die erste Stunde des Films in einem ganz neuen Licht betrachten kann und die Charaktere auch ganz neu einschätzt.
Ja, das fand ich auch gut.
Weil der Rückblick, der schreitet dann ja voran und bildet dann die gleichen Szenen ab, die in der ersten Stunde gezeigt wurden, nur halt aus einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen Ausführlichkeit und ein anderes Verständnis. Das heißt, man sieht die gleichen Szenen, die man in der ersten halben Stunde schon gesehen hat, einfach nochmal, aber man versteht sie ganz anders, weil sie aus einer anderen Perspektive gezeigt werden und ganz anderer Fokus gelegt wird. Und dadurch hat man diesen Aha-Moment, wo man denkt, wow, okay, deswegen hat er vorhin so komisch reagiert.
Ja, das ist jetzt ergibt das alles Sinn.
Jetzt ergibt das alles einen Sinn.
Ja, das mag ich auch gerne.
Ich mag es grundsätzlich bei Filmen sehr gerne, wenn durch Rückblicke so Aha-Momente erzeugt werden und man Dinge dann nachhinein ganz anders versteht, dann hat man auch Lust, den Film eigentlich nochmal zu gucken. Also die erste Stunde nochmal zu gucken.
Ja, stimmt. Ja, weil man sich dann auch rückwirkend fragt, oh, hätte ich das nicht schon merken können? War die Person da irgendwie komisch? Hätte man das am Blick sehen können oder irgendwie vorher kombinieren können?
Oder hätte man schon erkennen können, dass bestimmte Personen sich schon kennen?
Genau. Also. Aber ich habe geguckt und mir ist nichts aufgefallen und bei mir ist dieser Aha-Moment total eingetreten.
Auf jeden Fall. Dann eine Sache, die mich interessiert, da habe ich jetzt gar nicht so eine Meinung zu, vielleicht habe ich schon eine Meinung dazu, aber ich habe das selten gesehen in Filmproduktionen. In Glass Onion wird die Corona-Krise thematisiert. Es spielt keine Rolle in der Handlung, aber in Gesprächen wird es teilweise eingebaut, irgendwie am Rande.
Ja, ganz am Rande, ne?
Genau, zum Beispiel ist ja auch eine Figur, die dann mit dem Detektiv Bernard spricht und sagt, sie ist eigentlich Lehrerin, aber momentan macht sie es nur über Zoom. Und dann weiß man natürlich, es geht um Corona.
Ja, und sie tragen alle Masken.
Genau.
Fand ich gut. Also das ist mir gleich aufgefallen, logischerweise. Und also nicht, dass ich Corona jetzt toll fand, aber ich finde einfach gut, dass sie es mit eingebaut haben, weil das einfach Teil unseres Lebens war, teilweise immer noch ist. Und das hatte ich jetzt auch schon in Hörbüchern, dass das einfach mit eingebaut wurde, weil es auch einfach der Wahrheit entspricht.
Ich habe das halt vorher nur, ich glaube, in einer Folge von You, in der dritten Staffel oder so, wird das auch mal kurz thematisiert. Aber ansonsten habe ich das noch keine Produktion gesehen. Also die Filmproduktionen ignorieren das. Und ich finde, es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, die Corona-Krise, die hat uns im echten Leben schon so aus der Bahn geworfen, uns für so schlechte Laune, teilweise wahrscheinlich für Depressionen gesorgt. Und wir wollen jetzt, wenn wir einen Film gucken, wenn wir eine Kunstform sozusagen konsumieren, wollen wir nicht auch da konfrontiert werden mit diesem Thema, sondern wir wollen uns da irgendwie in eine Zone begeben, wo es solche Probleme nicht gibt, wo man frei ist von Corona, von diesen Diskussionen.
Ja, kann ich auch einerseits verstehen, aber andererseits spielt es keine große Rolle, eigentlich ja gar keine. Ein, zwei Sätze befassen sich damit und andere Sachen, andere geschichtliche Sachen, die werden auch in Filme mit eingebaut und Serien. Deshalb, das ist jetzt nun mal Teil unserer Geschichte der ganzen Welt.
Genau, und das ist halt auch wirklich noch die andere Seite der Medaille, weil ich merke das ja selber, wenn ich Filme aus den 70ern, 60ern gucke und wenn ich dann in diesem Film dann auch irgendwie Spuren von Zeitgeschehen bemerke, dass die Leute über bestimmte Themen besonders viel reden oder bestimmte Themen irgendwie auch in die Handlung eingreifen, politische Themen, gesellschaftliche Themen, dann finde ich das spannend aus unserem heutigen Blickwinkel und dann versuche ich auch wirklich, mich gedanklich darauf einzulassen auf die Zeit. Und wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, dass ich dann irgendwann mal einen Enkel habe und der kennt Corona nur von einzelnen Erzählungen, was ich ihn vielleicht erzählt habe, und der guckt sich dann so einen Film an, dann erkennt er das wieder und dann begreift er erst, was das für Folgen hatte, diese Krise oder diese Pandemie, wie weit das vielleicht auch Einfluss genommen hat auf das Leben der Akteure. Und deswegen finde ich das gar nicht verkehrt, wenn Corona ab und zu so ein bisschen eine Präsenz hat in einem Film. In dem Fall ist es ja wirklich nur am Rande, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht noch Filme produziert werden, wo das mehr im Vordergrund steht. Ja, also insgesamt merkst du, ich mag den Film auf jeden Fall, aber man darf es leider nicht verschweigen.
Jetzt kommt das große Aber.
Es gibt einige Abers, ein paar kleine Abers, aber auch ein dickes, fettes Aber, wo du mir, glaube ich, auch ein bisschen zugestimmt hast. Da war so immer so ein Mitarbeiter, der irgendwie 5 oder 6 Mal im Hintergrund oder so aufgetaucht ist, ganz random. Der hat dann auch irgendwie gesagt, ich bin gar nicht da, beachtet mich nicht, so sinngemäß sowas in die Richtung. Und das soll wohl ein witziger Running Gag sein. Ich fand das schon beim zweiten Mal nervig. Das hat sich sehr schnell abgenutzt und ich habe nicht verstanden, was das soll.
Ich fand den irgendwie witzig. Also ich fand den auch nach dem zweiten, dritten Mal noch witzig und habe mich dann natürlich am Ende nach dem ganzen Aha, nach der Mitte gefragt, ja, hat denn der jetzt auch was damit zu tun? Ist der da nicht ohne Grund? Also entweder ist er völlig grundlos da oder der ist in die Sache mit verstrickt.
Ja, das habe ich mich auch lange gefragt. Am Ende war er letztlich so ein Comic Relief, wie man in England sagt, einfach eine Figur, die auftritt, um die Leute zum Lachen zu bringen oder irgendwie um ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Ja. Wobei der Film ja lange auch sehr locker war, finde ich.
Ja, das stimmt. Naja, also vielleicht ist es auch tagesformabhängig. Ich fand es witzig. An anderen Tagen hätte es mich vielleicht auch genervt.
Ja, das ist ja auch eine Frage, wie der eigene Humor so, wie man da so aufgestellt ist. Und ich fand dann auch im Laufe des Films auf jeden Fall, dass da sehr viele merkwürdige Zufälle zustande gekommen sind. Vieles sehr stark überkonstruiert im Plot und ein paar Szenen, wo Figuren sehr leichtgläubig sind. Ohne jetzt wirklich darauf einzugehen, weil dann würde man auch schon spoilern, ohne wirklich darauf einzugehen, über welche Szene ich rede. Und auch sehr viele Szenen, wo Figuren einfach nicht angemessen reagieren, meines Erachtens. Aber das Allerschlimmste, das Ende. Also ich wurde da vorgewarnt von meinem besten Kumpel.
Ja, dass, ich wurde von dir gewarnt.
Ich hab dich dann weiter gewarnt, genau, dass es eigentlich ein toller Film ist, aber dass man den Regisseur verhauen müsste für das Ende. Ich fand es auch sehr plump und enttäuschend, also dafür, dass es eine sehr, sehr engmaschige, verstrickte Handlung ist und der Detektiv ja eigentlich auch so ein Schlitzohr ist, der eher so dieser intellektuelle Typ ist, ist es einfach keine intelligente Lösung, wie der Film beendet wurde. Also es ist eher so ein Ende der Marke Effekthascherei. Und auch da verhalten sich die Figuren total merkwürdig. Und ich finde halt, das habe ich meinem Kumpel auch gesagt, ein 8-Jähriger hätte das Ende schreiben können. So hat es auf mich gewirkt. Und auch Kunstliebhaber müssen ganz am Ende besonders stark sein.
Da
gibt es auch noch ein sehr unschönes Ereignis.
Eine sehr schmerzhafte Szene.
Genau. Also dafür, dass der Detektiv einfach so ein raffinierter Mensch ist, ist die Lösung, die er für den Fall am Ende hat, sehr plump und ja, für mich enttäuschend.
Ja, die Luft war dann aber auch raus. Also ich hatte auch noch den... Der geht ja sehr lange, über 2 Stunden. Und nach den Aha-Effekten und dann auch nochmal dem komisch eingeleiteten Ende war dann so einfach auch die Luft bei mir raus. Und so war auch das Ende. Das Ende verläuft so im Sande.
Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Deswegen am Ende gemischtes Gefühl bei dem Film. Ich würde ihm immer noch 6,5 von 10 oder so geben. Ich verstehe aber auch, dass er jetzt bei der Oscar-Nominierung keine größere Berücksichtigung fand.
Ja, ich fand den Trailer sehr vielversprechend. Aber diese Vorfreude wurde nicht ganz erfüllt, kann man sagen. Die besten Szenen wurden wieder zusammengeschnitten.
Deswegen gucke ich grundsätzlich eigentlich keine Trailer mehr, nur in Ausnahmefällen. Evil Dead Rise, das war nochmal so ein Trailer, der hat mich wirklich zum Gruseln gebracht. Da lief es mir wirklich den Rücken runter. Aber grundsätzlich ist es ein Problem, wenn Trailer zu viel vorwegnehmen.
Ja, also einen guten Trailer zu machen ist offensichtlich auch gar nicht so leicht. Nein. Manchmal gucke ich Trailer auch nur an und wenn ich weiß, okay, möchte ich sehen, dann...
Aber Trailer... Trailer müssen halt einfach eine Stimmung erzeugen, aber sie müssen eigentlich über den Film noch gar nichts aussagen. Sie müssen einfach nur ein Gefühl geben, wie es sich anfühlt, diesen Film zu schauen, was für Emotionen geweckt werden. Mhm. Darum geht es für mich eigentlich bei einem Trailer.
Hatte ich aber auch schon ganz oft. Also, dass mir die Trailer super gut gefallen haben und der Film war richtig Müll.
Müll ist Glas an den zum Glück nicht, aber...
Ja, das ist er nicht.
Also man kann ihn sich sehr gut angucken. Lasst euch nicht abschrecken von dem Ende.
Dann kommen wir zu dem deutschen Film, der nominiert ist. Das kommt ja nicht so oft vor bei den Oscars, oder?
Nee, das ist tatsächlich eine Seltenheit. Und dann gleich 9-mal mehr als je ein deutscher Film zuvor, unter anderem für den besten Film. Und gerade die fleißigen Netflixer unter unseren Zuhörern dürfen auch schon von dem Film gehört haben und auf ihn gestoßen sein. Denn auch der Name ist ein sehr bekannter. Der Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues von Edward Berger.
Neu ist die Geschichte ja nicht. Also der Film basiert auf dem Roman von Erich Maria Remarque, richtig?
Genau, es geht um den Teenager Paul Bäumer, gespielt von Felix Kammerer, und seine Freunde Albert und Müller. Die schreiben sich während des Ersten Weltkrieges freiwillig in die deutsche Armee ein und reiten auf einer Welle patriotischen Eifers, die aber schnell der Ernüchterung weicht. Schockiert müssen sie feststellen, dass der Kampf um Deutschland keineswegs eine reine ehrenhafte Sache ist, sondern ein tödliches Gemetzel. Sobald sich die jungen Soldaten den brutalen Realitäten des Lebens an der Front stellen, gehören Tod und Verlust zum Alltag. Pauls Vorurteile über den Feind, über Recht und das Unrecht des Konflikts fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Bis zum Waffenstillstand muss Paul jedoch weiterkämpfen, um den Wunsch des führenden Militärs zu erfüllen, den Krieg mit einer deutschen Offensive zu beenden. Und gerade als es so scheint, als hätte das Grauen und die Torturen ein Ende genommen und die Männer könnten nach Hause fahren, trifft General Friedrich eine folgenschwere Entscheidung. Denn eine Niederlage für Deutschland kann er nicht hinnehmen. Ja. Der Film basiert tatsächlich nur sehr lose auf den Roman. Also es sind natürlich schon die gleichen Figuren, es ist die gleiche Grundgeschichte. Es wurde aber beispielsweise ein zweiter Erzählstrang eingeführt, in dem es um diplomatische Verhandlungen geht. Und das Ende wurde auch sehr umgeschrieben und in einer anderen Perspektive gezeigt, als es im Buch der Fall war.
Hast du das Buch gelesen?
Ich habe es damals im Deutsch-LK gelesen. Aber ich muss sagen, ich habe davon nicht mehr viel behalten. Also war der Film zu sehen auch ein guter Auffrischungskurs sozusagen. Auch wenn er, wie gesagt, schon deutliche Unterschiede vornimmt im Vergleich zum Buch.
Also fandst du den Film gut? Würdest du sagen, dass er die Nominierung verdient hat?
Ja, also ich habe selten eine deutsche Produktion gesehen, die mich affektiv, also emotional so gepackt hat und auch visuell überzeugt hat, wie Im Westen nichts Neues. Schon der Einstieg beeindruckt. Also du siehst erstmal eine scheinbar friedlich idyllische Waldszenerie, eine Fuchsfamilie wird gezeigt und plötzlich siehst du dann von oben, du erkennst gar nicht genau, was es ist, aber plötzlich siehst du dann Leichenberg, je näher die Kamera ranzoomt, mitten in dieser Idylle, mitten in einem Waldgebiet mehr oder weniger. Und darauf folgt dann halt direkt eine Szene, die so ein bisschen an die legendäre Anfangssequenz von Der Soldat James Ryan erinnert, nur halt im Mini-Format. Die Kamera folgt wirklich auf Augenhöhe den Soldaten mitten in der Schlacht. Du siehst von links, von rechts einschlagende Granaten und aus dem Nichts erschossene Soldaten, die einfach im Sekundentakt umkippen. Und wo man gar nicht weiß, wo eigentlich diese Schüsse herkommen. Und das ist ein Einstieg, der hat es wirklich in sich.
Das ist mir schon im Trailer aufgefallen. Man ist so total dabei. Wie explizit wird das denn gezeigt?
Also du meinst die Gewaltszenen?
Ja, genau.
Ja, also die Kriegsszenen sind schon verstörend und sehr authentisch. Unter anderem sieht man Soldaten, die von Panzern überrollt werden, die von hinten und vorne abgestochen werden und von nahen ins Gesicht geschossen werden. Zwischendurch stehen ganze Menschen in Flammen. Also der Film zeigt schon sehr unverblümt, wie der Krieg aussehen kann und welche Schrecken der Krieg hervorbringt. Es gibt beispielsweise auch eine Selbstmordszene im Lazarett, die auch sehr überraschend und schockierend daherkam.
Also die Soldaten werden nicht nur als Kampfmaschinen dargestellt, sondern auch als Menschen mit Gefühlen?
Ja, also es gibt eine Szene, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Es gibt mehrere ergreifende, aber eine ist mir in Erinnerung geblieben, wo der Protagonist Paul einen gegnerischen Soldaten erschießt, dieser aber halt immer noch röchelt und hustet und Paul kann das einfach nicht ertragen. Und plötzlich mitten in der Schlacht, wo eigentlich noch ganz viel Trubel drumherum ist, also viele Menschen, die versuchen sich zu erschießen, geht Paul einfach rüber zu diesen röchelnden Franzosen und versucht ihnen zu helfen und ihn wieder zu beleben. Er hätte ihm ja auch den Rest geben können, dann hätte das Husten auch aufgehört. Aber in dem Moment hat er irgendwie versucht, ihn zu retten und konnte sich gar nicht einbekommen. War dann auch sehr verheult und das ist einfach so ein kurzer Moment der Menschlichkeit mitten in der Kriegsschlacht. Ihm gelingt es natürlich nicht, ihn wiederzubeleben. Der war schon zu tödlich angeschossen, er ist dann auch gestorben. Aber das war halt so ein Moment, wo er eigentlich gegen diese Regeln des Krieges einfach verstoßen hat, weil ihm das menschliche Schicksal wichtiger war.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Soldat aber einfach wirklich so geht manchmal, ne?
Ja, und vor allen Dingen am Ende ist es auch so, dass die Moral der Soldaten immer mehr sinkt, als mehr oder weniger feststeht, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, dann merkt man, dass im Lager sehr viel Anarchie herrscht, es werden Dinge abgefackelt und dennoch bleiben sie am Ende halt immer Schachfiguren im Spiel militärischer Machthaber und müssen ihr Leben weiter opfern, vollkommen egal, ob sie das für sinnvoll befinden oder eben nicht.
Was erfahren wir denn über die Soldaten?
Ja, es sind sehr, sehr viele Gespräche über Sehnsüchte, wie zum Beispiel Weihnachten mit der Familie zu verbringen, Sehnsucht nach Intimität. Da gibt es dann zum Beispiel auch Figuren, die dann sich an französische Damen heranmachen und mit denen auch einen Abend verbringen. Halt die normalen menschlichen Bedürfnisse, sage ich mal, aber halt auch die Angst vor der Rückkehr. Ob und wie man sich in das alte Leben wieder zurechtfinden kann, das ist auch ein großes Thema. Und es gibt dann eben auch kleine Glücksmomente der Ablenkung, die halt wie große Feste zelebriert werden, weil man hat ja nichts anderes, über das man sich freuen kann. Zum Beispiel, als dann die Figuren eine Gans von einem Hof stehlen und sie dann halt endlich mal wieder was Großes, Leckeres auf den Tisch bekommen. Auf jeden Fall kann man das alles sehr gut nachfühlen. Und auch die schauspielerische Leistung, gerade von Felix Kammerer, der Paul spielt, ist wirklich sagenhaft. Er hat diesen ausdruckslosen, desillusionierten Blick, der bringt das wahnsinnig glaubhaft rüber. Diese Leere in seinen Augen, das ist wirklich, das kann, glaube ich, nicht jeder. Da reichen ein paar Stunden in der Schauspielschule nicht, um das so gut hinzubekommen. Man muss allerdings auch sagen, dass die Sorgen und Sehnsüchte von den Soldaten einen zwar sehr nahe gehen, aber auch sehr allgemein sind. Also sind eben so allgemeine Sorgen, die wahrscheinlich Soldaten damals hatten. Und das ist schlimm genug. Aber was vielleicht so ein bisschen fehlt, sind so diese individuellen, persönlichen Geschichten. Die kommen ein bisschen zu kurz, weil die Figuren werden sehr hastig und schnell eingeführt. Selbst über Pauls Leben weiß man eigentlich recht wenig. Also aus was für familiären Verhältnissen er kommt, wie er sozialisiert ist. Einige seiner Freunde sind tatsächlich einfach nur Beiwerk. Die sind am Anfang da und sterben dann und bekommen auch keine richtigen Charaktereigenschaften zugeschrieben. Dafür nimmt sich der Film so gesehen keine Zeit. Und man weiß halt auch nicht, wo diese Kriegsfreude herkommt. Also man weiß natürlich mit unserem geschichtlichen Wissen, da war ganz viel Propaganda. die verbreitet wurde. Es wurde sehr viel Nationalismus erzeugt. Aber trotzdem würde einen ja schon interessieren, was sind so die konkreten Beweggründe, warum jetzt die einzelnen Figuren sagen, ja, ich will jetzt in den Krieg ziehen, darauf freue ich mich, das will ich gerne im Krieg machen oder deshalb bin ich halt so euphorisch. Das kommt halt ein bisschen zu kurz und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite.
Wie hat dir der Film optisch gefallen?
Auf jeden Fall sehr gut. Alleine dieser Schmutz des Krieges und die Verwahrlosung der Einzelnen in den überfüllten und unzureichenden Lazaretten kommt wirklich sehr, sehr gut rüber, natürlich auch auf dem Schlachtfeld. Also die Menschen, die Soldaten sind wirklich sehr, sehr schmutzig, da wird an nichts gespart. Da wurde sehr gute Arbeit geleistet. Und gleichzeitig sind als Kontrast zum Krieg auch immer wie diese friedlichen Naturaufnahmen, die eben auch zeigen, wie schön und harmonisch die Welt sein kann, wenn man sie nicht mit Krieg verschmutzt oder versucht zu zerstören.
Du hast vorhin was von einem Nebenplot erwähnt.
Ja, genau, es gibt einen Nebenplot um Matthias Erzberger, gespielt von Daniel Brühl, der versucht, Frieden auszuhandeln mit den Franzosen, gegen den Willen von General Friedrich, der den Krieg um jeden Preis siegreich beenden will, egal wie hoffnungslos die Lage ist, denn nichts sei für die Soldaten schlimmer als feige zu sein.
Findest du den Nebenplot gelungen?
Man hätte ihn auf jeden Fall kürzen können, weil vieles wiederholt sich und bremst den Film auch ein bisschen aus. Interessant fand ich den Aspekt, in dem man die Politiker irgendwie ganz schick im warmen und gut ausgestatteten Innenräumen essen sieht, während halt gleichzeitig die Soldaten in menschenunwürdigen Bedingungen um Leben und Tod kämpfen. Das zeigt halt so eine Zweiklassengesellschaft. Aber ich muss sagen, der Charakter von Daniel Brühl war eher uninteressant und sehr uncharismatisch. Wahrscheinlich wollte man einfach Brühl in den Film mit dabei haben, weil er aktuell der international begehrteste deutsche Schauspieler ist und sich der Film da natürlich international vielleicht auch besser verkauft, wenn man sagt, schaut her Leute, da spielt er Brühl mit. Aber Regisseur Berger weist halt auch darauf hin, dass der Nebenplot einen wichtigen erzählerischen Gewinn mit sich bringt.
Der da wäre?
Genau, denn General Friedrich verbreitet das, was man heutzutage als Dolchstoßlegende kennt. Die Heeresleitung hat den Glauben verbreitet, die Sozialdemokraten in Deutschland haben die Kriegsniederlage mit einer vorschnellen Kapitulation verschuldet, obwohl man ja noch hätte gewinnen können. Sie haben Deutschland sozusagen den Dolch in den Rücken gerammt. Das ist der Grund, weshalb Friedrich auch nach der Unterzeichnung der Kapitulation, also nachdem eigentlich der Krieg schon beendet war, seine Soldaten immer noch für ein paar Stunden in die Schlacht geschickt hat und die meisten dadurch auch in den Tod. Zugleich wird nicht gespart, damit zu zeigen, für wie demütigend die deutschen Diplomaten und Generäle den Vertrag von Versailles halten, was dann ja auch die Keimzelle für den rechten Ruck war, der in den 30ern zu der noch größeren Katastrophe in Deutschland geführt hat.
Hast du was zu kritisieren am Film?
Neben dem nicht so ganz gelungenen Nebenplot gibt es noch weitere Dinge, die mich so ein bisschen genervt haben. Denn so gut der Film visuell war, das ist ja wirklich eine Wucht und auch inszenatorisch, so enttäuschend war teils das Hörerlebnis. Der Soundtrack ist in vielen Passagen subtil und zurückgenommen, also gelungen würde ich sagen. Aber es gibt auch so einen charakteristischen Dreiklang. Er geht ungefähr so, dö, 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 der sehr einprägsam ist und immer auf drohende Gefahr hinweisen soll. Und es ist aber so ein Soundtrack, der einfach viel zu modern für die Zeit klingt. Also vielleicht wirst du mir zustimmen, wenn du ihn gesehen hast. Und die Soundabmischung ist generell nicht so toll. Es taucht halt ein Problem auf, leider Gottes, das ich in ganz vielen deutschen Filmen schon beobachtet habe. Man kann die Figuren nicht verstehen, also oft jedenfalls nicht, gerade auf dem Schlachtfeld, aber auch manchmal, wenn die so in der Kaserne sich unterhalten. Es wird wieder viel genuschelt und gemurmelt, als würde jede Figur von Til Schweiger gespielt werden, ich weiß es nicht, sodass man wirklich zeitweise mit Untertiteln schauen musste und das wohlgemerkt bei einem deutschen Film. Da würde man sich manchmal halt wünschen, sie hätten es nochmal nachsynchronisiert, aber ich will nicht übertreiben, es ist nur ab und zu so gewesen. Die emotionalen Gespräche, die konnte man immer sehr gut verfolgen, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das muss man kritisieren, ich finde, das kann man auch besser machen, aber es ist irgendwie so ein typisch deutsches Problem. Also ich verstehe immer die synchronisierten Filme auf jeden Fall besser.
Ja, das ist auch mein Problem mit deutschen Filmen und Serien. Meinst du denn, dass er trotzdem einen Oscar gewinnt?
Ja, also ich muss sagen, jetzt in der Kategorie bester internationaler Film, da habe ich jetzt die Konkurrenten nicht gesehen. Bei den Golden Globes hat Westen nichts Neues den kürzeren gezogen gegenüber einem argentinischen Film in der Kategorie bester internationaler Film. Andererseits wird er in den handwerklichen Kategorien gute Chancen haben, also Kamera und Szenenbild. Nominiert ist er auch in den Kategorien, für denen ich den Film kritisiert habe, bester Ton zum Beispiel. Aber da sieht man halt, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Da gerade deutsche Produktionen von Weltformat sehr selten sind, würde ich mich für diesen Film einfach besonders freuen. Und wie du auch schon im Einstieg gesagt hast, oft kommen deutsche Filme ja nicht in die Gelegenheit, solche Preise zu gewinnen. Und auch gerade in der derzeitigen Weltlage ist ein Film mit einer Antikriegsbotschaft ja nicht das Schlechteste. Visuell, emotional und von der Inszenierung spielt der Film in der obersten Liga mit und es wäre sicherlich ein würdiger Preisträger. Ich sag mal so, das Genuschel kann dem internationalen Publikum ja herzlich egal sein. Die gucken den ja sowieso mit Untertitel oder kriegen eine eigene Synchro. Und über Schwächen der Charakterzeichnung kann man eigentlich hinwegsehen. Also meine Unterstützung hat der Film.
Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber gespannt. Wie viele Punkte gibst du dem Film?
Also auf einer Skala von 10 gebe ich ihm 9 Punkte.
Das klingt vielversprechend.
Ja, ich hatte es ja schon zu Beginn des Podcasts kurz angedeutet, wenn es um Serien geht, bist du, Lisa, mir um 2 Nasenlängen mindestens voraus. Schließlich bist du immer up-to-date und hast immer einen Riecher für die neuesten spannenden Serienproduktionen. Da wäre es echt schade, wenn du mir und den Zuhörern deine Expertise vorenthalten würdest. Deswegen haben wir eine neue Rubrik eingeführt, Lisas Serientipps. Das ist erstmal nur ein Arbeitstitel, aber wer weiß, ob daraus nicht etwas Großes entsteht. Ja, Lisa, was hast denn heute im Repertoire?
Gleich zu Beginn gibt es einen sehr ungewöhnlichen Tipp von mir. Ich liebe ja True Crime, Podcasts, Dokumentationen, Reportagen, ja so düstere Dramaserien. Deswegen ist dieser Tipp erstmal etwas ungewöhnlich. Und zwar ist das die Serie Chesapeake Shores. Also in Chesapeake Shores geht es um eine Familie, eine große Familie. 5 Kinder haben die beiden, 2 Männer, 3 Frauen. Und die haben sich relativ früh getrennt, da waren die Kinder noch klein. Und die Mama ist dann abgehauen, zumindest kam es den Kindern so vor. Die wurden irgendwann erwachsen, also sie sind bei dem Vater aufgewachsen und den Großeltern, die da auch auf Chesapeake Shores leben. Sehr schön beschrieben wurde die Serie auf Moviepilot und zwar eine kitschüberladene Feelgood-Serie mit hübschen Leuten in hübscher Gegend, die auf hübschen Anwesen residieren und ihr hübsches Leben leben. Rosamunde Pilcher auf amerikanisch halt. Da war ich auch anfangs ein bisschen abgeschreckt von, gerade als es dann losging. Also eine der Schwestern, die älteste, die kommt nach Hause, wieder nach Chesapeake Shores, die ist Anwältin in New York oder so, kehrt nach Hause zurück wegen eines Anrufs von der kleinen Schwester. Und dort natürlich trifft sie auf ihre Jugendliebe, weil so groß ist das da nicht. Und ja, ich habe das schon so ein bisschen belächelt anfangs. Da sitzt er zum Beispiel am Wasser und spielt auf seiner Gitarre, singt dazu und man sieht diese unglaublich malerische Landschaft, das Meer. Es ist einfach wunderschön. Die Serie soll eigentlich oder beziehungsweise spielt in Maryland, New Hampshire und Maine. In Wirklichkeit wurde sie aber in Kanada gedreht. Ist aber auch völlig egal. Ist einfach wirklich wunderschön. Und ich bin irgendwie bei der Serie kleben geblieben, kann man so sagen. Also die haben mal größere und kleinere Probleme. Also die älteste Schwester, die hat mit ihrem Ex-Mann 2 Kinder. Da gibt es so ein bisschen Ärger. Also alles nicht so wild. Ich würde es anfangs einfach das ganz normale Leben nennen. Am Ende spitzen sich die Probleme ein bisschen zu, aber dann endet das Ganze in einem ganz großen Happy End für alle. Ein regelrechtes Feuerwerk in der letzten Folge. Aber trotzdem irgendwie schön. Also ich brauche solche Serien manchmal einfach alle paar Monate mal kurz zwischendurch, zwischen dem ganzen Düsteren, wo man viel mitdenken, miträtseln muss. Das ist einfach eine nette Unterhaltung. Irgendwie ist es was Nettes fürs Herz.
Also eine Feel-Good-Serie.
Genau.
Und die ist nur für eine Staffel konzipiert oder wird es Folgestaffeln geben?
6 Staffeln gibt's.
Ah, es gibt schon 6 Staffeln. Okay, die ist abgeschlossen. Die
genau, also von 2016 bis 2022. Es wird auch keine 7. geben. Ist aber auch in Ordnung. Also es sind immer 10 Folgen pro Staffel. Und irgendwie ist es dann doch ganz nett. Ich meine, es ist auch ein bisschen übertrieben hier und da. Morgens sind die schon mit Lippenstift am Frühstückstisch. Etwas unrealistisch. Aber manchmal mag ich mir einfach schöne Menschen angucken oder schön zurechtgemacht, sagen wir mal so. Und es war mir dann einfach auch egal. Also es ist wirklich eine nette Unterhaltung mit netten Schauspielern. Hat mir gut gefallen. Also es ist eine nette Herzensserie, wie gesagt.
Ja, wunderbest. Ich hatte von der Serie noch nicht gehört. Aber vielleicht werde ich mich nochmal dazu durchringen können, einfach meine Folge anzugucken. Ich habe ja nichts zu verlieren. Vielleicht löst es ja was in mir aus, vielleicht berührt es mich. Und vielleicht bleibe ich dran. Man soll niemals nie sagen.
Einigen wird bestimmt die Jugendliebe der großen Schwester bekannt vorkommen. Das ist nämlich der Gärtner von Desperate Housewives. Daher kennen die meisten ihn wahrscheinlich.
Okay.
Ein absoluter Schönling, Musiker. Ja, guckt euch das an. Ist schön.
Da hast du nochmal gut Werbung betrieben mit der Schlussanmerkung.
Gibt's auf Netflix übrigens. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Flo. Das war sehr interessant. Es hat großen Spaß gemacht.
Ich gebe das Dankeschön zurück.
Ich bin auf jeden Fall neugierig, die Filme noch zu sehen.
Ja, hast du viel zu tun. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass die Folge schon vorbei ist. Ich könnte noch mindestens eine Stunde weiter mit dir diskutieren. Und ich hoffe, ich habe aus dir so einen kleinen Oscar-Fan zumindest eine Oscar-interessierte Person gemacht.
Durchaus. Vielleicht komme ich dazu, zu eurer Oscar-Nacht.
Du bist eingeladen. Okay, das muss ich mit dem Kumpel absprechen, weil er hostet das, aber Vielleicht darfst du mitkommen.
Bring auch was Leckeres zu essen mit. Und dann muss ich mir auch noch Urlaub eintragen.
Stimmt, beeil dich.
Uns würde noch interessieren, schaut ihr gerne die Awards und was sind eure Oscar-Favoriten? Schreibt uns das mal an unsere Mailadressen lisa-kim.henschel@nwzmedien.de.
Auch mich könnt ihr natürlich erreichen unter florian.fabozzi mit 2 Z in der Mitte @nwzmedien.de. Aber ansonsten werdet ihr die Mails eben auch noch in den Shownotes lesen können.
Genau. Wir freuen uns über euer Feedback und Verbesserungsvorschläge und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wir wissen auch schon ein Thema, aber halten es natürlich noch geheim. Ja, seid gespannt.
Denn bleibt gesund.
Und viel Spaß beim Filmen gucken.
Ciao.
Tschüss.